Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag, zu der ich herzlich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gibt zwei neue Gesichter hier vorn, damit fangen wir an. Neu ist zum Beispiel Fregattenkapitän Göran Swistek im Bundesverteidigungsministerium, für das er sprechen wird. Und vielleicht sagen Sie einfach zwei, drei Worte selbst zu sich.
Na klar. Schönen guten Tag, Fregattenkapitän Göran Swistek, offensichtlich Marineoffizier, seit 4 Monaten nun in der Pressestelle des Bundesministeriums der Verteidigung und ich freue mich auf einen vertrauensvollen und kollegialen Austausch hier in diesem Forum. Vielen Dank.
Danke sehr. Und ebenfalls neu hier vorn für das Bundesjustizministerium ist Nicolas Limmer. Herzlich willkommen auch Ihnen.
Vielen Dank, Nicolas Limmer mein Name.
Oh, Moment.
Seit April Teil des...
Jetzt ist das Mikrofon an. Dann fange ich nochmal neu an. Nicolas Limmer. Ich bin seit April Teil des Presseteams im BMJV. Ich habe seitdem hier die Regierungspressekonferenzen aus der Ferne beobachtet und freue mich, dass ich jetzt heute auch hier vor Ort sein kann.
Herzlich willkommen auch Ihnen. Wir freuen uns auf den Austausch und über gute, präzise Antworten natürlich immer. Wir fangen heute an mit zwei Reiseankündigungen, unter anderem aus dem Wirtschaftsministerium.
Vielen Dank. Bundeswirtschafts- und Energieministerin Katharina Reiche wird diese Woche am Donnerstag und Freitag in die Türkei reisen. Die Türkei ist ein strategisch wichtiger Partner für Deutschland und liegt auf Rang 14 deutscher Exportziele. Im Mittelpunkt der Reise stehen die deutsch-türkische Wirtschafts- und Energiepartnerschaft, die wichtige Bausteine der deutschen Wirtschaftssicherheit sein können. Ministerin Reiche wird vor Ort an Sitzungen der Joint Economic and Trade Commission, also der JETCO, bekannt und des deutsch-türkischen Energieforums teilnehmen. Beide Formate dienen bereits seit Jahren dazu, die bestehende Energiepartnerschaft oder die bestehende Partnerschaft zu vertiefen. Zudem wird sie die Gelegenheit zum direkten Austausch mit verschiedenen Ministerkollegen haben. Danke.
Gibt es dazu direkt Fragen? Herr Rinke.
Eine kurze Frage, Frau Unkart. Nimmt die Ministerin da A, Journalisten mit und B, Wirtschaftsvertreter?
Die Journalisten werden mitgenommen und Wirtschaftsvertreter auch. Wirtschaftsvertreter ungefähr um die 30.
Danke.
Die Zahl ist ungefähr, bitte, ja, zu beachten.
Herr Lange.
Frau Unger, nur der Info halber für mich. Gab es einen Mitreiseaufruf oder dergleichen? Also den habe ich den nur nicht bekommen. Danke.
Es gab einen Mitreiseaufruf und alle, die sich gemeldet haben, fahren auch mit.
Danke.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann gibt es noch eine Reiseankündigung aus dem Gesundheitsministerium.
Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen reist am Dienstag zum Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz, kurz EBSCO, der Europäischen Union nach Luxemburg. Im Mittelpunkt der Gespräche mit den EU-Amtskolleginnen und Kollegen steht die Stärkung des deutschen und europäischen Standorts für Arzneimittel, Biotechnologie und Medizinprodukte. Auf der Tagesordnung steht insbesondere ein Austausch zum Critical Medicines Act. Mit der Verordnung zielt die Europäische Union auf die Förderung der Produktion kritischer Arzneimittel wie Antibiotika oder Insulin innerhalb Europas und beabsichtigt, die Abhängigkeit von Drittstaaten bei der Wirkstoffherstellung zu verringern. Weitere Themen sind der sogenannte Biotech Act zur Stärkung des Biotechnologiesektors und die Revision der Europäischen Medizinprodukteverordnung für effizientere Zulassungsverfahren und einen schnelleren Zugang zu innovativen Medizinprodukten. Im Rahmen des EBSCO-Rats kommen die Gesundheitsministerinnen und Minister zweimal im Jahr zusammen, um über die Initiativen der Europäischen Kommission zu beraten.
Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Ich habe vorher die Themen gesammelt, die hier im Raum von Interesse sind. Dazu gehören an erster Stelle gehört das Thema Iran und Straße von Hormuz. Damit werden wir anfangen. Auf der Liste habe ich dann noch unter anderem, ich sage nur kurz die Stichworte, G7, Ukraine, Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige, US-Drohungen wegen französischem Wein, KI-Nutzung bei Reden von Ministern, US-Abzugspläne, Einkommenssteuerreform, BAföG, Deutsche Bahn, Anthropic. Also eine volle Liste heute.
Wow.
Wir beginnen mit dem Thema Straße von Hormuz bei Frau Uken.
Guten Tag, Uken für die Zeit. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, wie erleichtert es die Bundesregierung, dass eine Öffnung der Straße von Hormus jetzt in Aussicht steht, gerade wenn man sich die Wirtschaftsprognosen für das Jahr anschaut? Und die zweite, wie könnte denn eine Beteiligung der Bundesregierung oder Deutschlands da aussehen vor Ort bei der Öffnung?
Ich weiß nicht, ob Sie es wahrgenommen haben. Der Bundeskanzler hat sich dazu ja heute Nacht bereits in einem persönlichen Statement und auch in einem E4-Statement geäußert. Ich kann das kurz noch einmal paraphrasieren und Ihnen sagen, dass der Bundeskanzler sich heute ja bereits positiv geäußert hat und der Bundesregierung begrüßt, dass sich die USA und Iran auf ein Rahmenabkommen geeinigt haben. Und der Bundeskanzler gratuliert auch dem amerikanischen Präsidenten Trump und der iranischen Seite zu diesem diplomatischen Durchbruch. Das Abkommen, und das war Ihre Frage, kann der Weg zur Erholung der Weltwirtschaft und zur Stabilisierung der Region bahnen. Aber man muss in dem Zusammenhang natürlich auch deutlich machen, jetzt gilt es, das Vereinbarte zielstrebig umzusetzen. Die Straße von Hormuz muss dauerhaft und uneingeschränkt für die freie Schifffahrt geöffnet werden. Und weitere Verhandlungen müssen sicherstellen, dass der Iran sein militärisches Nuklearprogramm nachprüfbar beendet. Es darf keine weiteren Angriffe gegen Israel und andere Nachbarn in der Region geben. Die Bundesregierung, auch das haben Sie gerade gefragt, unterstützt und befördert weiter alle entsprechenden diplomatischen Anstrengungen. Zudem sind wir bereit, unseren Teil zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz beizutragen, unter den bekannten Voraussetzungen, die wir hier ja auch schon vielfach besprochen haben. Heißt, es muss eine völkerrechtliche Grundlage geben, ein Bundestagsmandat, ein tragfähiges politisches und militärisches Gesamtkonzept muss vorliegen. Und dazu, auch das wird Sie nicht überraschen, stehen wir in engem Austausch mit den Vereinigten Staaten, unseren europäischen Partnern und auch den Staaten der Region.
Die nächste Frage hat Herr Thoroxel.
Eine Frage ans BMVG. Wird sich die deutsche Marine an der Räumung der Minen beteiligen in der Straße von Hormuz? Und wenn ja, wie weit sind die Pläne da schon fortgeschritten?
Also was ich an dieser Stelle sagen kann, wir haben ja in den letzten Wochen wiederholt durch Pressemitteilungen, aber auch Einladungen an die Presse informiert über potenzielle Beiträge, die wir leisten können. Wir haben sie auch informiert darüber, dass wir zwei Einheiten schon vorausstationiert haben, die sich im östlichen Mittelmeer befinden. Das Minenjagdboot Fulda und der Tender Mosel, die werden dort aktuell personell und materiell für jede Entwicklung vorbereitet. Sie führen Übungen durch, um sich auf verschiedene Entwicklungen, Bedrohungslagen auch einzustellen. Das ist das, was wir derzeit vorgesehen haben. Und wie der Regierungssprecher gerade sagte, müssen natürlich verschiedene Vorbedingungen, wie der Kanzler und auch unser Minister es immer wieder erwähnt haben, erfüllt werden. Als Militärs liegt es natürlich in der Natur der Sache, dass wir verschiedene Entwicklungen vorausdenken, antizipieren und dafür auch Planungen gemacht haben. Und sobald eine politische Entscheidung getroffen wird und die Vorausbedingungen passen, können wir dann auch entsprechend weiter agieren.
Die nächste Frage hat Herr Rinke.
Ja, danke schön. Herr Hele, ich hätte ganz gerne zunächst mal gewusst, wieso der Bundeskanzler eigentlich zufrieden ist. Weil in diesem Abkommen werden, wenn ich das richtig sehe, wird nur eine von drei Forderungen, die auch die Europäer und die Bundesregierung aufgestellt haben, wirklich angesprochen, nämlich das Atomabkommen, was Sie erwähnt haben. Aber es gibt ja keinerlei Verpflichtung Irans, die Proxys in der Region nicht mehr zu unterstützen. Und es steht auch gar nichts drin zu dem ballistischen Programm, was ja für die Europäer wegen der weitreichenden Raketen sehr wichtig ist. Also vielleicht können Sie das nochmal erläutern, wieso man so zufrieden ist, obwohl diese beiden zentralen Punkte, also zwei von dreien, gar nicht angesprochen werden.
Herr Rinke, gut, dass Sie das ansprechen. Das gibt mir die Gelegenheit, das noch einmal zu betonen oder richtig zu intonieren. Ich habe ja nicht davon gesprochen, dass wir und der Bundeskanzler final zufrieden sind mit dem, was da jetzt vorliegt. Aber man muss anerkennen, und das haben wir hier ja verschiedentlich deutlich gemacht, es braucht ein Abkommen, um in die Nähe eines Friedens kommen zu können. Und alles, was in diese Richtung führt, ist positiv. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo zum ersten Mal die beiden beteiligten Parteien und auch der Vermittler Pakistan in Aussicht stellen, dass ein solches Abkommen geschlossen werden kann. Und das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und deshalb begrüßt der Bundeskanzler das weil es hinführen soll auf eine grundsätzlichere Lösung dieses Konfliktes, für die wir uns immer eingesetzt haben.
Wenn ich noch nachfragen darf, die Europäer haben ja auch noch einen Teil, nicht nur bei der Straße von Hormuz dann beizutragen, sondern auch was die Aufhebung der Sanktionen angeht. Ist da in der Bundesregierung schon eine Entscheidung gefallen, dass die Sanktionen gegen Iran jetzt aufgehoben werden?
Herr Rinke, da verweise ich gerne nochmal auf das Statement der E4, das wir ja gestern Abend oder in der vergangenen Nacht verabschiedet ist das falsche Wort, was wir verschickt haben, beschlossen haben. Da ist genau dieser Punkt ja drin angesprochen. Ich zitiere aus der Erklärung, Zitat, wir stellen in Aussicht, entsprechende Sanktionen aufzuheben, sofern Iran klare und überprüfbare Schritte in Bezug auf sein Atomprogramm unternimmt. Zitat Ende.
Okay, also jetzt ist noch keine Entscheidung gefallen. Es ist an Bedingungen geknüpft.
Genau so ist das.
Gut. Die nächste Frage hat Herr Rusch.
Die hat sich ja übrig. Aber ich würde ans Justizministerium dann eine Frage nach einmal stellen.
Zu einem anderen Thema.
Zum anderen
Thema. Alles klar. Dann ist Herr Heimbach an der Reihe.
Genau, es geht wahrscheinlich ans BMWE. Die Ölpreise sind ja mit Blick auf diese Nachricht stark gefallen. Gibt es denn in der Bundesregierung eine Erwartung, wie schnell sich das auch an den Tankstellenpreisen reflektieren sollte?
Die Erwartung ist, dass sich das an den Tankstellenpreisen eindeutig widerspiegelt. Zu genauen Zahlen kann ich jetzt aber nicht spekulieren dazu.
Nachfrage?
Können Sie vielleicht auch noch ganz kurz skizzieren? Wir hatten ja in den vergangenen Wochen hier sehr ausführlich das Thema Kerosin, was das für diese Versorgungslage bedeutet in dem Zusammenhang.
Wir hatten das, glaube ich, in der letzten Replika oder der vorletzten schon erläutert, dass es derzeit keine Probleme mit der Versorgungslage auch zu Kerosin gibt, aber auch bei Rohöl und Ähnlichem. Die Internationale Energieagentur hat ja auch dazu aufgerufen, jetzt derzeit keine weiteren Lagerbestände mehr freizugeben, dass es nicht notwendig sei. Auch die Fluggesellschaften haben uns signalisiert, dass es derzeit kein Problem gibt. Da muss natürlich immer die geopolitische Lage im Blick behalten. Deshalb das Wort derzeit natürlich, das muss man immer eingeschränkt dazu sagen. Aber wir sehen derzeit, wie gesagt, kein Problem darin.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Herr Bachmann?
Ja, laut US-Präsident Trump soll ja die Straße bereits am Freitag für die Minenräumung geöffnet werden. Wie schnell kann denn der deutsche Beitrag vor Ort sein ans BMVG?
Also die beiden Einheiten, die beiden Boote befinden sich jetzt im östlichen Mittelmeer. Die brauchen natürlich etwas Transitzeit, 7 bis 10 Tage, bis sie dort wären. Wir haben aber auch andere Fähigkeiten ja angezeigt, wie Sie unseren Pressemitteilungen entnehmen können, die dann entsprechend, wenn die Vorbedingungen stimmen, schneller auch da sein könnten. Das geht dann in den Bereich Drohnen etc.
Und dafür ist ja ein Bundestagsbeschluss notwendig. Kann der dann gegebenenfalls auch nachgeholt werden?
Also zum Thema Bundestagsbeschluss würde ich gerne einen Regierungssprecher abgeben. Ansonsten kann ich sagen, die Vorbereitungen laufen intern auf der Arbeitsebene.
Ja, ich kann darauf eher grundsätzlich antworten, dass für alle derartigen Einsätze der Bundeswehr nach den Vorgaben bei uns ein Bundestagsmandat nötig ist. In der Vergangenheit, ohne dass Sie mich da jetzt festnageln, erinnere ich mich aber, dass das auch ziemlich zügig herbeigeführt werden kann. Das ist ja jetzt keine Situation, die ganz neu vom Himmel fällt, ohne dass ich Ihnen jetzt ein konkretes Datum nennen kann. Aber ich wäre optimistisch, dass das in einem solchen Zeitrahmen erledigt werden kann.
Frau Schmidt-Roschmann.
Meine Frage hat sich erledigt. Dankeschön.
Dann Herr Jessen.
Noch einmal zu den Sanktionen. Herr Hille, es geht ja vermutlich um die EU-Sanktionen. Oder gibt es spezielle Sanktionen, die nur für diese 4 Staaten, die Erklärung abgegeben haben, die von denen verhängt sind? Oder, falls es sich tatsächlich um EU-Sanktionen handelt, wie wollen die 4 Staaten sichergehen, dass die EU-Sanktionen aufgehoben werden? Das geht ja nicht durch Quartettbeschluss.
Das macht der Kollege Hinterseher, Herr Jessen.
Sorry. Ja, gern.
Herr Jessen, Sie haben recht, es geht um EU-Sanktionen im Wesentlichen, aber es gibt ja auch durch den Snapback wieder eingesetzte UN-Sanktionen. Aber nur das einmal einzuordnen, es gibt ja Sanktionen gegen Iran und die existieren aus völlig unterschiedlichen Gründen. Seien es einmal Verstöße gegen die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen, gegen Menschenrechte oder das Liefern von Raketen und Drohnen zum Beispiel an Russland zur Unterstützung eben des Aggressionskriegs gegen die Ukraine. Und sollte es jetzt zu einer umfassenden Verhandlungslösung mit Iran kommen, dann würde sich sicher auch die Stellung Irans in der internationalen Gemeinschaft in der Folge verbessern können. Und für eine Aufhebung der Sanktionen müsste Iran natürlich belegen, dass es nachhaltig diese Politik, die bislang eben verfolgt wurde, auch aufgegeben hat und sich davon abwendet. Und davon muss dann die Weltgemeinschaft oder eben auch die Europäische Union überzeugt werden. Die EU-Maßnahmen, also EU-autonome Maßnahmen, können nur bei Einstimmigkeit der 27 EU-Mitgliedstaaten aufgehoben werden. Und die UN-Sanktionen können nur durch eine Entscheidung des UN-Sicherheitsrats aufgehoben werden.
Die Nachfrage geht dann doch an Herrn Hille. Das Wort der Drecksarbeit ist ja nicht ausradiert, dadurch, dass es ein Jahr her ist. Bedauert der Bundeskanzler im Lichte der aktuellen Lage, dass er diesen ziemlich scharfen Begriff vor einem Jahr verwendet hat?
Herr Jessen, ehrlicherweise verstehe ich den Zusammenhang, den Sie da jetzt aufmachen, nicht. Das Thema ist im vergangenen Jahr, glaube ich, ausgiebig bearbeitet worden. Jetzt liegt eine Rahmenvereinbarung auf dem Tisch und darum geht es, damit umzugehen. Und dazu habe ich gerade die Grundhaltung der Bundesregierung, des Bundeskanzlers, Ihnen hier einmal kurz erläutert.
Frau Kirschner hat die nächste Frage.
Eine kurze Anschlussfrage an Herrn Hille. Was erwarten Sie denn bezüglich einer möglichen Mission in der Straße von Hormus, was da beim G7-Gipfel dazu besprochen werden könnte? Und Sie sagten gerade, das kann dann alles zügig gehen, auch mit dem Bundestagsmandat. Inwiefern, welche Kriterien liegen Sie denn dann aber an, ab wann man dann sagen könnte, okay, wir reden jetzt über dieses Bundestagsmandat?
Bei dem zweiten Teil der Frage müssten Sie mir gleich noch mal helfen, Sie zu verstehen, auf welchen Punkt Sie raus wollen. Zum ersten Teil der Frage, Stichwort G7. Da kommen jetzt natürlich eine Reihe wichtiger, verantwortlicher Personen zusammen. Und das ist immer hilfreich, und dazu dient ja auch ein solcher Gipfel wie G7, dass man sich persönlich über die großen Themen, die im Moment auf der Agenda stehen, austauscht. Und da steht natürlich der Konflikt im Iran und alles Weitere, was da dran hängt, konkret die Mission in der Straße von Hormuz mit zusammen als ein Thema. Andere Themen sind nur, dass es nicht heißt, da hat Herr Hille nichts zu gesagt. Natürlich wird es auch um die Ukraine gehen und wir können auch gleich, wenn Interesse besteht, auch noch mal tiefer einsteigen in die weiteren Themen, die da beim G7-Gipfel mit dabei sind. Aber grundsätzlich ist es natürlich hilfreich, wenn man erst recht in einer solchen Phase mit vielen verantwortlichen Staatsregierungschefs auf der Welt jetzt zusammensitzt. Ersten Teil der Woche in Evian und zweiten Teil der Woche dann ja auch nicht ganz unerheblich mit den Staats- und Regierungschefs der EU beim ER in Brüssel.
Genau, der zweite Teil der Frage bezog sich noch mal so ein bisschen auf den Zeitplan, diesen Aspekt. Also es wird ja eine Art vollständiges Abkommen ab Freitag erwartet und daraufhin hieß es dann ja, also hat Präsident Trump gepostet, das heißt, ab dann beginnen wir mit der Minenräumung. Deswegen eben die Frage nochmal nach dem Zeitplan, wenn Sie dann sagen, dann entscheidet der Bundestag voraussichtlich zügig, aber ab wann wird denn quasi hier die Messlatte angelegt, okay, wir halten das alles für ein sicheres Abkommen, dann wir quasi hier in die Diskussion einsteigen.
Ich bin nicht der Sprecher des Bundestages und der Bundestag entscheidet solche Dinge natürlich nur fürs Protokoll in eigener Hoheit, wie derartige Sachen aufgesetzt werden. Ich habe auch nicht gesagt, dass es so kommen wird, bitte, sondern ich habe mich optimistisch gezeigt mit Verweis auf Entscheidungen aus der Vergangenheit, dass das auch zügig gehen kann. Ein erster Schritt ist ein Mandat der Bundesregierung, üblicherweise, das wir dann beschließen und das dann im Bundestag debattiert wird. Es sind natürlich auch andere Einbringungswege denkbar. Ich will Sie jetzt nicht mit den Details unseres parlamentarischen Systems langweilen, aber es könnte auch noch, wenn man Beschleunigungsmomente braucht, dann können auch Fraktionen was einbringen. Da bin ich aber überfragt, ob das in Sachen von Mandaten schon mal der Fall war.
Herr Krüger?
Ja, wir reden ja jetzt die ganze Zeit hier von einer Rahmenvereinbarung oder einem Memorandum of Understanding oder wie immer Sie es nennen wollen. Da würde mich erst mal interessieren, haben Sie Kenntnis von den Inhalten dieses Abkommens oder dieser Vereinbarung? Weil so wie ich den Bundesaußenminister heute Morgen verstanden habe, kennt man das noch nicht im Detail und es liegt auch noch nichts vor, was irgendwie verschriftlicht wäre. Es gibt schon divergierende Interpretationen dessen, was da vereinbart wurde zwischen der iranischen Seite und der amerikanischen. Der Präsident sagt, mit der Vereinbarung sei dauerhaft sichergestellt, dass es eine mautfreie Durchfahrt gebe. Die iranische Nachrichtenagentur Fars, die relativ nah an den Revolutionsgarden ist, behauptet das Gegenteil. Es habe eine Klausel oder sei eine Klausel hinzugefügt worden, die eben das Erheben von Durchfahrtsgebühren ermögliche, um die iranische und omanische Souveränität über diese Straße zu bekräftigen. Von daher würde mich erstmal interessieren, auf welcher Grundlage wir eigentlich hier sprechen.
Also wir haben natürlich viele von den Äußerungen und jetzt auch verschiedenen Interpretationen, Deutungen aus Medienberichten gesehen. Unsere Aufgabe ist jetzt, das Ganze im direkten Kontakt mit unseren engsten Partnern auch mit Substanz zu unterfüttern, weitere bestätigte Details zu den Inhalten der möglichen Verhandlungsvereinbarung dieser Absichtserklärung liegen uns, also so wie es der Außenminister heute früh auch gesagt hat, aktuell nicht vor. Aber Sie können davon ausgehen, dass das ein sehr dynamischer Prozess gerade ist.
Dann hätte ich noch eine Nachfrage, die geht dann wahrscheinlich an Herrn Hille. Wenn man sagt, man braucht eine internationale Mandatierung in irgendeiner Form, welche Qualität müsste sozusagen dieses Abkommen, wenn es am Freitag unterschrieben wird, haben? Und welche Formen der internationalen Mandatierung sind für die Bundesregierung vorstellbar?
Herr Krüger, richtig ist, dass das die Grundlagen für uns sind. Ich nenne sie gerne nochmal, dass wir eine völkerrechtliche Grundlage haben, ein Bundestagsmandat, ein tragfähiges politisches und militärisches Gesamtkonzept. Dann beteiligen wir uns an einer etwaigen Mission in der Straße von Hormuz. Ich würde jetzt nicht in die Exegese von Qualität von, wie haben Sie es genannt?
Ja, die Frage ist ja, brauchen Sie zum Beispiel ein UN-Mandat oder gibt es eine andere Möglichkeit? Muss es ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen sein, dass ja dann da zwei Menschen unterschreiben müssten oder reicht Ihnen da auch weniger?
Also auch das, ohne dass ich Völkerrechtsexperte bin, würde ich da jetzt nicht tiefer einsteigen. Unsere Kriterien habe ich Ihnen gerade genannt. Sie haben recht, wir sprechen von einem Rahmenabkommen. Aber wie ich es eingangs auf die Frage von Herrn Rinke ja schon gesagt habe, wir nehmen das als ersten Schritt in die richtige Richtung und sind deshalb begrüßen, dass es sich in diese Richtung bewegt, weil alles, was nicht Kampf und Konflikt bedeutet, ist in diesem Fall eine Entwicklung in die richtige Richtung. Und alles Weitere wird sich dann in der Bearbeitung der nächsten Tage und Wochen erweisen müssen. Der nächste Schritt ist jetzt, dass diese Rahmenvereinbarung verbindlich fixiert wird durch eine Unterschrift. So wie wir es aufnehmen, soll das Ende der Woche in der Schweiz offensichtlich stattfinden. Und auf Basis dessen werden dann weitere Schritte möglich, die ich jetzt aber, ich bitte um Verständnis, jetzt auch nicht im Detail antizipieren werde. Möchtest du noch was ergänzen, oder?
Nee, im Grunde ist es genau das. Es ist eine Substanz- und Faktenfrage. Und ich hatte ja gerade ausgeführt, dass wir um die genauen Bestimmungen dieses Abkommens natürlich, also um die Sachverhaltsaufklärung gerade noch bemüht sind. Sobald man dazu kommt, kann man sich daraus alles ableiten. Aber erstmal ist es ja gut, dass es eine inkrementelle Verbesserung dessen, was wir bis jetzt hatten. Und insofern geht das, wie es gerade auch gesagt wurde, in die richtige Richtung. Und alles Weitere wird man sich jetzt in der Folge ansehen müssen.
Frau Oken nochmal.
Und eine Ergänzung noch, Herr Krüger, in Verbindung mit der Frage auf der Kollegin gerade, Stichwort G7. Auch dazu bieten die G7 ja möglicherweise, ohne dass ich zu tief in Spekulationen über das, was in den nächsten Stunden, Tagen stattfindet, einsteige, aber auch da einen Rahmen. Es wird jedenfalls einen unmittelbaren Kontakt mit dem amerikanischen Präsidenten geben. Und das könnte in dieser Frage ja hilfreich und zielführend sein.
Das Stichwort G7 steht auch tatsächlich noch auf der Liste, aber jetzt ist noch mal Frau Uken an der Reihe.
Ja, weil der Kollege das gerade ansprach zu den Gebühren, die jetzt offenbar doch in das Abkommen reinverhandelt wurden. Kurze Nachfrage, haben Sie da schon weitere Details dazu? Und hat die Regierung da einen Ehrgeiz, sich in diesen Verhandlungen dafür einzusetzen, dass diese nicht anfallen werden?
Nein, weitere Details sind mir nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob der Kollege Hinterseher da noch Details nennen kann. Ich kann nur noch einmal unterstreichen, was ich gerade gesagt habe. Für uns ist wichtig, dass die Straße von Hormuz dauerhaft und uneingeschränkt für die freie Schifffahrt geöffnet wird. Dauerhaft und uneingeschränkt für die freie Schifffahrt. Und wir sind natürlich bereit, sind in Gesprächen und führen auch Gespräche weiter, um jegliche Initiativen, die in die richtige Richtung führen, nämlich in die Richtung eines stabilen Abkommens zu begleiten und zu befördern.
Und es jetzt steckt in uneingeschränkt auch ohne Gebühren drin? Sind Gebühren eine Schranke?
Also wir haben das ja in der Vergangenheit hier auch schon mehrfach dargelegt. Deswegen ist es auch nichts Neues, dass wir uns für eine freie, sichere und gebührenfreie Schifffahrt in der Straße von Hormuz einsetzen. Und wir als Bundesregierung sind entschlossen und stehen bereit, das haben wir jetzt auch mehrfach dargelegt, gemeinsam mit Partnern dazu beizutragen, unseren Beitrag zu leisten für die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormuz.
Danke für die Exemplifizierung.
Sie hatten auch eine Frage zu diesem Thema, genau.
Herr Schwistek, ich bin Lea Pernell für AFP und ich wollte fragen, ist die Regierung besorgt über das geheime deutsche-französische Panzerprojekt MGCS nach dem Scheitern des Kampfflugzeugprojekts FCRS?
Also zum Projekt MCGS oder MCGS kann ich Ihnen vielleicht ein paar einordnende Punkte mitgeben. Da sind wir in einem guten Austausch mit Frankreich, aber in der Tat gab es in den letzten Wochen ein paar Anpassungen, die insbesondere vor den Erfahrungen und Lehren aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine gezogen wurden. Deutschland und Frankreich haben da gemeinsam beschlossen, sich auf den Kern des Programms MCGS zu fokussieren, auf die Erforschung und Entwicklung sowie Demonstration von sogenannter zukunftsgerichteter Hochtechnologie für den Einsatz und die Führung bemannter und unbemannter gepanzerter Gefechtsfahrzeuge. Das Programm MCGS verfolgt damit nun plattformunabhängig den Ansatz, welcher die Nutzung von Technologien in einer Vielzahl von bemannten und unbemannten Gefechtsfahrzeugen ermöglichen soll. Schnittstellen, Architekturen werden entsprechend offen ausgelegt. Deutschland hält fest an der gleichberechtigten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Frankreich in diesem Programm. Das gilt unabhängig von anderen Entwicklungen und anderen Kooperationsprogrammen.
Danke. Das war dann doch ein Missverständnis und ein neues Thema. Jetzt muss ich aber noch mal tatsächlich mal meine Fragerliste aber auch beende zum Thema Iranstraße von Hormuz. Oder habe ich da noch jemanden übersehen? Und Herr Rinke, Sie haben jetzt auch zu diesem Thema eine Frage. Dann ist das jetzt quasi das neue Thema aufgemacht.
Danke. Herr Wistek, ich hätte dann eine Nachfrage, weil ich es nicht ganz verstanden habe. Das heißt jetzt, so wie Sie es beschreiben, dass man eigentlich einen ähnlichen Weg geht wie bei FCAS, richtig? Dass unterhalb einer gemeinsamen Plattform dann verschiedene Panzer, in dem Fall aus Frankreich und Deutschland, da integriert werden könnten?
Also man hat sich entschieden, plattformunabhängig diese Technologien weiter zu erproben, erforschen, entwickeln.
Aber das heißt es ja, also es könnten verschiedene Panzer in Frankreich und Deutschland gebaut werden, nicht mehr unbedingt ein gemeinsamer Panzer.
Das ist damit offen. Da möchte ich aber auch nicht weiter spekulieren an dieser Stelle.
Mhm. Herr Rinke, aber wenn ich das noch ergänzen darf, über allem steht die Botschaft, dass es das gemeinsame Ziel bleibt, das deutsch-französische Rüstungsprojekt voranzubringen und zum Erfolg zu führen.
Ein Teil des Rüstungsprojektes.
Dieses Rüstungsprojekt MGCS.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann machen wir Herr Krüger dazu.
Herr Krüger hat eine halbe Frage.
Eine halbe.
Vielleicht könnten Sie das dann noch mal klarstellen. Also bisher war ja die Entwicklung eines gemeinsamen Kampfpanzers der nächsten Generation geplant, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit unterschiedlichen Waffensystemen, also einem 130-mm-Turm und einem 140-mm-Turm. Das heißt, von dieser gemeinsamen Plattform rückt man jetzt ab.
Also wie ich gerade ausgeführt habe, das Projekt lässt verschiedene Plattformen möglich zu. Auch das, was Sie gerade genannt haben, das ist alles möglich. Und im Detail müssten Sie sich dann wahrscheinlich an die Konsortiumpartner wenden.
Dann wechseln wir jetzt tatsächlich das Thema. Herr Jessen, auch noch dazu.
Dann bitte ich doch um eine Präzisierung. Ist denn die Ausführung des Kollegen richtig, dass am Anfang des Projekts die Entwicklung eines gemeinsamen Panzers mit unterschiedlich ausgelegter Konfiguration stand und Sie jetzt sagen, naja, ob das kommt oder ob es mehrere Panzer werden, das ist jetzt offen. Das heißt, ist das jetzt die Aktualisierung, die Offenheit, die neue Offenheit, ist doch etwas anderes als die Perspektive zu Beginn des Projekts oder verstehe ich das falsch?
Herr Jessen, nach meinem Verständnis hat doch der Kollege dazu eigentlich alles ausgeführt, was da zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen ist. Und ich habe auch betont, dass das gemeinsame Ziel, gemeinsam meint Deutschland und Frankreich, ist das Projekt voranzubringen und zum Erfolg zu führen.
Ich versuche gern noch mal das zu präzisieren. Es ist doch ein Unterschied, ob gesagt wird, und so schien der Start des Projekts zu sein, wir bauen gemeinsam einen Panzer, der dann unterschiedlich konfiguriert werden kann. Das ist eine Zielperspektive. Jetzt wird gesagt, naja, ob das aber nachher am Ende zwei verschiedene Panzer werden, das ist etwas anderes. Und mich interessiert, ich finde das eine klare Frage, ist diese neue Offenheit, warum ist die neue Offenheit da gegenüber dem ursprünglichen Ziel, einen gemeinsamen Panzer zu bauen?
Ich habe zu dem, was ich gesagt habe, jetzt an der Stelle nichts zu ergänzen, aber vielleicht kann der Kollege noch
das Gleiche wie gerade
in anderen Worten sagen.
Einen Satz noch mal ergänzen, um das vielleicht noch mal deutlicher zu machen. Der ursprüngliche Ansatz von MCGS war ja die Entwicklung eines Multiplattformsystems als unmittelbare Nachfolge von existierenden Systemen. Das heißt aber nicht das, was Sie jetzt interpretiert haben. Und damit, denke ich, haben wir genug ausgeführt.
Nur eine Ergänzung noch, Herr Jessen. Vielleicht hilft ja schon die Buchstabierung, was hinter MGCS steht. Das heißt Main Ground Combat System. Da steht nichts von einem Panzer. Main Ground Combat System. Nur um noch mal zu unterstreichen, was der Kollege gerade gesagt hat.
Dann wechseln wir jetzt tatsächlich das Thema. Das Stichwort ist G7 und Herr Packhoff ist an der Reihe.
Genau, vielen Dank, Herr Packhoff von The Pioneer. Sie hatten schon gesagt, es stehen noch weitere Themen beim G7-Gipfel an. Ist denn auch weiterhin geplant, über das Thema China und Überkapazitäten zu reden? Von französischer Seite hofft man da ja auf eine gemeinsame sozusagen Reaktion der G7-Staaten gegenüber China. Wie steht die Bundesregierung dazu?
Ja. Herr Pankow, danke, dass wir dadurch die Gelegenheit haben, noch einmal etwas über den G7-Gipfel zu sprechen. Ja, ich skizziere Ihnen gerne noch mal die Schwerpunktthemen. Das Thema globales Wachstum und Ungleichgewichte steht natürlich mit auf der Agenda des G7-Gipfels. Neben den Themen kritische Rohstoffe, der Außenpolitik, wir haben gerade die beiden Stichworte Ukraine und Iran ja schon besprochen, globale Partnerschaften, Bekämpfung von Menschenschmuggel, Bekämpfung organisierter Drogenkriminalität, Schutz von Minderjährigen im digitalen Raum und Krebsbekämpfung. Beantwortet das Ihre Frage? Oder?
Ja, wie sehen Sie denn inhaltlich die Idee, sozusagen gemeinsam auf diese chinesischen Überkapazitäten zu reagieren, zum Beispiel durch gemeinsame Zölle, die G7-Staaten verhängen können?
Grundsätzlich, Herr Pankow, kennen Sie ja unsere Linie, dass wir grundsätzlich für eine möglichst freie Welthandel sind. Aber natürlich geht es auch darum, dass wir anerkennen müssen, dass das weltweit unterschiedlich gehandhabt wird. Ich will nur betonen, dass wir skeptisch sind beim Einsatz von Vorschlägen des Handelsschutzes im Rahmen eines regelbasierten Ansatzes sollen verbessert werden. Etwaige Instrumente müssen sehr sorgfältig geprüft werden. Hinter allem steht natürlich die Grundidee, nur wenn wir wirtschaftlich stark sind, sind wir auch resilient. Und da gilt es mit umzugehen. Und darum wird es am Rande des G7 oder auf dem G7-Gipfel gehen, aber natürlich auch dann beim Europäischen Rat Ende der Woche in Brüssel.
Herr Bachmann?
Ja, Herr Hille, zu den Protesten gestern in Genf. Sieht denn die Bundesregierung einen berechtigten Kern der Protestierenden, also abgesehen von der Gewalt?
Ich könnte jetzt ehrlicherweise nicht so richtig aufzählen, für was oder gegen was da die divers zusammengesetzte Gruppe auf die Straße gegangen ist. Was feststeht, Gewalt legitimiert jetzt nicht oder Gewalt unterstützt jetzt nicht unbedingt die Durchsetzung legitimer Demonstrationsinteressen. So, also jeder kann, darf und soll seine Meinung äußern in geordneten Bahnen, aber Gewalt diskreditiert eher das Anliegen, für das man auf die Straße geht, als dass es das unterstützt. Aber auch das ist ja nichts Neues, dass es rund um diese Zusammenkünfte immer wieder zu derartigen Ausschreitungen kommt.
Ja, können Sie denn den Unmut in der Schweiz nachvollziehen über die Auswahl des Orts?
Das ist die Auswahl des Ortes, obliegt dem Land, was gerade den G7-Vorsitz hat. Das ist jetzt nicht in unserem Einflussbereich. Und von daher sehen Sie es mir nach, dass ich da jetzt keine Qualifizierung des Tagungsortes vornehme.
Frau Schmidt-Roschmann.
Ja, die Frage an Herrn Hille, Schmidt-Roschmann von der dpa. Halten Sie im Zusammenhang mit G7 einen Abstecher des US-Präsidenten nach Deutschland für möglich und gibt es da eventuell Vorbereitungen? Hintergrund der Frage ist die Unterzeichnung in Genf am Freitag und die Zeit, die dazwischen noch wäre, möglicherweise auch für so einen Besuch. Dankeschön.
Erstens, dazu ist mir nichts bekannt. Zweitens, Sie wissen, wie wir mit spekulativen Dingen umgehen. Dazu äußern wir uns nicht. Aber ich habe keinen Anlass, davon auszugehen, dass irgendetwas von dem, was Sie gerade skizziert haben, eintreten wird.
Und Herr Parkhoff nochmal.
Ja, vielen Dank nochmal zu China. Es gab ja auch schon einen gemeinsamen Call im Vorfeld des G7-Gipfels mit der chinesischen Regierung. Gab es denn da irgendwelche Zusagen, dieses Ungleichgewicht, wie Sie es genannt haben, auf chinesischer Seite zu reduzieren?
Ich schaue da noch mal zum BMWE, Frau Ungrath. Vielleicht können Sie noch etwas tiefer einsteigen, jenseits dessen, was ich grundsätzlich gesagt habe.
Wir haben ja schon über das Verhältnis zu China und auch was für Beschränkungen gemacht werden sollen seitens der Europäischen Union öfter hier gesprochen. Auch ich habe das selber schon gesagt, in welchem Kontext wir das sehen, dass es nicht um Wettbewerbsbeschränkungen gibt, aber natürlich auch eine klare Linie aufgezeigt werden müssen. Aber über etwaige Besuche und so weiter kann ich jetzt hier nicht berichten.
Aber ich habe ja konkret nach diesem Treffen gefragt, da müsste ja Herr Merz teilgenommen haben, oder?
Helfen Sie mir noch mal, von welchem Treffen Sie sprechen?
Ein Call am Donnerstag der G7-Staaten mit China.
Und da war was die Frage?
Ob es dort Zusagen gab, die chinesischen Überkapazitäten zu reduzieren.
Herr Pankow, wie das üblicherweise so ist, wenn Calls zur Vorbereitung von Terminen stattfinden, die jetzt erst beginnen, dann werden in solchen Calls üblicherweise keine Vorfestlegungen getroffen, sondern das ist der Rahmen, in dem jetzt im G7 über dieses Thema gesprochen wird. Und von daher müsste ich Sie noch um 2 Tage Geduld bitten, bis wir dann vielleicht am Mittwoch oder am Freitag an dieser Stelle darüber sprechen können. Aber der Kollege Hinterseer kann noch mal ergänzen.
Also nicht zum Einzelfall, sondern zur Frage, die Sie, glaube ich, gestellt hatten, zur Frage kritischer Abhängigkeiten von China und Handelsinstrumenten. Natürlich ist es klar, dass es in vielen Bereichen einen Nachholbedarf gibt. Daran arbeiten wir. Daran arbeiten wir innerhalb der Bundesregierung, aber auch in Zusammenarbeit eben mit der Europäischen Kommission, mit der EU-Kommission, in einem sehr intensiven Prozess, um eben diese kritischen Abhängigkeiten zu reduzieren. Und dazu gehört auf der einen Seite eine stärkere Diversifizierung, wo die EU mit entschiedener Unterstützung der Bundesregierung auch schon wichtige Fortschritte erzielt hat. Und auf der anderen Seite auch der Ausbau von Resilienz, von Wirtschaftssicherheit. Und hier laufen innerhalb der Bundesregierung, aber auch in Brüssel intensive Gespräche. Und insofern ist es auch gut, glaube ich, dass das am Ende der Woche beim Europäischen Rat dann auch ein Thema sein wird, nämlich die Frage der Handelsungleichgewichte und Wettbewerbsverzerrung.
Darf ich noch eine Nachfrage?
Stellen Sie
sie. Das heißt, es gibt noch keine gemeinsame Position der Bundesregierung, wenn die Gespräche noch laufen?
Na, ich hatte gerade ausgeführt, dass das ein permanenter, ein fortlaufender Abstimmungsprozess ist, natürlich zwischen allen EU-Partnern. Das Ziel habe ich ja dargelegt. Es geht darum, kritische Abhängigkeiten zu reduzieren. Da sind sich alle einig. Und dann gibt es natürlich gewisse, sage ich mal, Abwägungen zu treffen. Und das ist ein fortlaufender Prozess, weil das ja auch jeweils vom Einzelfall abhängt.
Aber Herr Pankow, da geht es nicht um Abstimmung innerhalb der Bundesregierung, sondern innerhalb der Europäischen Union und mit den G7-Staaten, nur weil Sie da gerade...
Hätte gesagt, war jetzt aber...
Wir wechseln das Thema. Zwei Stichworte kamen auch in dem Zusammenhang, die auf meiner Liste stehen. Das eine war Ukraine. Herr Rinke hat dazu eine Frage.
Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Ukraine.
Genau. Herr Hille, vielleicht können Sie kommentieren die russischen Angriffe auf diesmal auch Kirchen und historische Kulturgüter in Kiew. Wird das vom Kanzler auf dem G7-Treffen auch angesprochen werden?
Herr Rinke, wie Sie sich vorstellen können, ist oder es zeigt mal wieder, wer in diesem Fall bereit ist, über einen Frieden zu sprechen, das ist die Ukraine, und wer anders agiert, und das ist Russland. Die Angriffe auf das Kloster verurteilen wir auf das Schärfste, nicht nur, weil es um ein wichtiges Kulturgut geht, sondern weil es ja offensichtlich auch zu einer erheblichen Zahl an Toten gekommen ist. Es zeigt, wie wenig ausgeprägt die Bereitschaft auf russischer Seite ist, irgendetwas in Richtung einer Beruhigung und einer Befriedung dieses Konfliktes zu tun. Und natürlich steht dieses Thema auf der Agenda des G7-Gipfels, wie gerade ja schon gesagt, wenn zentrale Personen auf der Welt zusammenkommen, dann sind die großen Themen die auf der Agenda stehen. Und dazu gehört natürlich das Thema Ukraine.
Wenn ich kurz nachfragen darf, die Bundesregierung hatte ja verlauten lassen, dass sich ein Fenster für Gespräche mit Russland möglicherweise öffne. Würde sie jetzt zu dem Schluss kommen, dass dieses Fenster bereits wieder geschlossen wurde von Putin?
Wir müssen das betrachten, was stattfindet. Und all diese Zeichen sprechen eine eindeutige Sprache. Und trotzdem bleibt es unsere Linie, darauf hinzuarbeiten und auch grundsätzlich, optimistisch ist der falsche Ausdruck, aber konstruktiv in einem solchen Prozess mitzuwirken und auch für möglich zu halten, dass sich ein solches Fenster weiter öffnet. Die Voraussetzung dafür ist, dass der Druck auf Russland aufrechterhalten bleibt, dass wir klar und fest bleiben in der Unterstützung der Ukraine. Was wir tun, das wird beim G7-Gipfel und aller Voraussicht nach auch beim Europäischen Rat noch einmal sehr klar betont werden. Wir sind gerade dabei, in der Europäischen Union das 21. Sanktionspaket zu schnüren. Soweit wir das beurteilen können, wirken sich diese Sanktionen massiv aus auf das Geschehen in Russland. Und genau das ist der Weg und das ist auch die Grundlage dafür, es für möglich zu halten, dass ein Fenster für Gespräche offen bleibt.
Herr Warwick dazu?
Ja, also allgemein im Kontext Ukraine. Die US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard hat am Wochenende auf der amtlichen DNI-Website Informationen veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die US-Regierung lange Zeit über ein Dutzend biologische Forschungslabore in der Ukraine finanziert habe. Da würde mich interessieren, ist denn der Bundesregierung diese Veröffentlichung der US-Geheimdienstkoordinatorin bekannt? Wenn ja, wie bewertet sie diese Veröffentlichung?
Mir ist das nicht bekannt. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen, Herr Warwick.
Aber ich setze meine Hoffnung aufs Auswärtige Amt.
Ich habe Medienberichte dazu gesehen. Mir ist aber weder die, sag ich mal, der Bericht bekannt, noch haben wir uns das angeguckt.
Weitere Fragen? Eigentlich waren es schon zwei. Herr Warwick, Sie müssen warten, bis ich Ihr Mikro, das ich durch Herrn Rusch nicht sehe, wieder angeschaltet habe. Jetzt.
Ja, aber deckt sich denn die Existenz von über einem Dutzend US-finanzierten Bioforschungslaboren in der Ukraine mit eigenen Erkenntnissen der Bundesregierung?
Herr Warwick, Sie wissen doch, wie wir mit erstens Medienberichten und zweitens derartigen Spekulationen umgehen. Ich habe da von dieser Stelle aus nichts weiter zuzusagen.
Herr Warwick, es waren jetzt bereits drei Fragen. Ich habe eine lange Liste und bitte darum zu respektieren, dass wenn das Mikro aus ist, das Signal ist, dass auch andere Leute in dem Raum dran sind. Wie gesagt, die Liste ist lang und ich sage auch gleich, wir haben um 13 Uhr hier im Anschluss eine Veranstaltung. Deswegen sage ich den Appell, bitte kurze Fragen, kurze Antworten. Ich habe noch viele Themen auf der Liste. Bitte entscheiden Sie sich im Zweifel für das Ihnen wichtigere, prioritäre Thema, falls wir nicht alle Themen heute durchbekommen. Es gab das Stichwort im Zusammenhang mit G7 auch, was Minderjährige und Social Media angeht. Auch das ist im Raum von Interesse, zum Beispiel bei Frau Schmidt-Roschmann.
Ja, Großbritannien hat sich entschieden für ein Social Media Verbot ab 16. Vielleicht könnten Sie, Herr Hille, mal die sozusagen aus der Vogelperspektive sagen, wie da der Stand ist, auch aus Sicht des Kanzlers. Dankeschön.
Der Stand ist so, aus der Vogel- wie auch aus der Bodenperspektive, dass wir eine Kommission haben, die sich mit genau diesem Thema beschäftigt. Und da müssten mir die Kolleginnen und Kollegen vom BMW FSFJ kurz helfen, wann der Bericht vorgelegt wird. Wie ich aus der Regie höre, wird der Bericht kommende Woche Mittwoch vorgelegt. Und das ist der Auftrag dieser Kommission gewesen, sich mit all diesen Fragen zu beschäftigen. Und wir haben gesagt, wir warten die Vorlage dieses Berichtes ab, weil das dann eine zentrale Grundlage für das ist, was gesetzgeberisch oder in anderer Form von uns zu tun sein wird.
Nachfrage? Vielleicht noch die kurze Nachfrage. Sie sprachen selbst von Debatten im G7-Rahmen. Was erwarten Sie denn da als Impetus für die deutsche Debatte?
Es ist, glaube ich, schon eine Nachricht an sich, dass dieses Thema auf der Agenda der G7 steht und es zeigt, was für eine Bedeutung die Frage hat, wie wir damit weltweit umgehen, weil es natürlich auch kein Geheimnis ist. Nationale Regelungen sind in vielen Bereichen gut, aber wirklich hilfreich ist es oder zielführend ist es, wenn man derartige Dinge in größerem Rahmen vereinbaren kann. Und dafür ist natürlich der Austausch darüber eine ganz wichtige Grundlage. Und deshalb ist es wichtig und gut, dass dieses Thema auf der Tagesordnung der G7 steht. Aber ich werde jetzt hier nicht antizipativ mich einlassen, wie die Staats- und Regierungschefs jetzt in den nächsten drei Tagen in Evian sich mit diesem Thema beschäftigen werden.
Herr Rinke.
Herr Hille, trotzdem noch mal eine Nachfrage, ob bei dem Thema wie bei einigen anderen Themen so ein deutscher Alleingang drohen könnte. Also Frankreich hat jetzt mittlerweile so ein Verbot ausgesprochen. Jetzt folgt Großbritannien, Australien hat es auch schon, einige andere Länder auch. In Deutschland hat sich der Ethikrat jetzt dagegen ausgesprochen. Der Kommissionsbericht fehlt noch, aber die Tendenz könnte ja auch da sein, dass man dem eher skeptisch gegenübersteht. Also fürchten Sie da, dass Deutschland mit seinen Experten zu einem anderen Ergebnis kommt als die wichtigsten Partner, die wir international haben?
Herr Rinke, ich verstehe Ihr Erkenntnisgewinninteresse, aber ich habe zu dem, was ich gerade ausgeführt habe, mit Verweis auf den Bericht, wir haben ja nicht umsonst diese Kommission, also namentlich Frau Prien hat nicht umsonst diese Kommission eingesetzt, weil es eben kein triviales Thema ist. Und das gebührt die Vernunft und auch der Respekt vor dieser Kommission, dass wir jetzt nicht Vorfestlegungen treffen, sondern erst einmal in einer geordneten Schrittfolge die Vorlage des Berichtes abwarten und darauf dann unsere politischen Entscheidungen gründen. Sonst hätten wir uns die Einsetzung dieser Kommission auch sparen können.
Aber wenn ich nachfragen darf, natürlich gab es schon politische Vorfestlegungen, weil sowohl der Kanzler, der Vizekanzler als auch andere, also CDU als Parteitagsbeschluss, SPD, sich bereits für ein Social-Media-Verbot ausgesprochen haben. Deswegen gab es doch eigentlich relativ klare Vorgaben, wohin die Politik möchte.
Und trotzdem macht das ja nicht ungeschehen oder unnötig das, was ich gerade gesagt habe. Also wenn wir eine Kommission haben, die sich mit genau diesem Thema auseinandersetzt, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, eben weil es sich nicht um ein triviales Thema handelt, kollidiert das aus meiner Sicht nicht mit normativ wünschenswerten politischen Aussagen, sondern das ist dann die Grundlage, aus der sich dann im weiteren politischen Prozess eine Haltung bei den Koalitionspartnern und innerhalb der Bundesregierung bildet. Und genau in dieser Schrittfolge sind wir unterwegs. Und der nächste Milestone, wenn man so will, ist der kommende Mittwoch, die Vorlage des Berichtes der Kommission.
Dann wechseln wir das Thema, bleiben aber quasi im Internet. Frau Thoms interessiert sich für KI-Nutzung und braucht dafür vermutlich das Digitalministerium.
Ganz genau so sieht es aus. Frage zu den Vorwürfen, dass der Digitalminister mehrere Reden und auch Gastbeiträge in Zeitungen mithilfe von KI-Chatbots hat verfassen lassen. Inwiefern ist das korrekt und warum wurde das nicht kenntlich gemacht?
Ja, danke für Ihre Frage. Das gibt uns die Möglichkeit, das einzuordnen. Selbstverständlich nutzt der Bundesdigitalminister künstliche Intelligenz als Arbeitswerkzeug. Es ist Teil seines Amtsverständnisses, die neuesten Technologien selbst aktiv zu nutzen und auch zu testen. Die Nutzung von KI im Digitalministerium erfolgt dabei in klarem Leitprinzip. Und zwar Inhalt und Verantwortung liegen zu 100% beim Menschen. KI ersetzt bei uns weder politische Haltung noch Struktur oder menschliches Urteilsvermögen. Sie ist ein unterstützendes Werkzeug in einem von Menschen geführten Prozess. Wie diese Details genau bei uns laufen, finden Sie auch in einer Stellungnahme auf unserer Webseite. Der Minister ist von Anfang an sehr transparent damit umgegangen, dass er KI selbst auch nutzt. Ich denke da an Interviews in der Zeit oder auch in der Bild-Zeitung, wo er transparent gemacht hat, dass er KI nutzt, um sich zum Beispiel auf Interviews vorzubereiten.
Eine Nachfrage aber dazu, warum wurde es dann in den einzelnen Beiträgen und Reden nicht transparent darauf hingewiesen?
Wir verwenden KI als unterstützendes Arbeitsmittel, ähnlich einer Suchmaschine, einem Textverarbeitungsprogramm oder auch einem klassischen Schreibstab, über das ja auch nicht gesondert Rechenschaft abgelegt wird. Inhalt, Haltung und Struktur der Beiträge sind sozusagen vom Menschen gemacht, sind vom Redenschreiberreferat gemeinsam mit dem Minister erstellt. Da liegt auch die letzte Verantwortung. Wir prüfen aber, wie wir die konkrete Nutzung von KI in einzelnen Gewerken noch transparenter gestalten können.
Dann geht's dort weiter.
Valerie Höhne, Süddeutsche Zeitung, vielen Dank. Ich wollte fragen, Herr Hille, gibt es im Kanzleramt einen ähnlichen Vermerk, wie KI genutzt werden soll? Oder ist es was in der gesamten Bundesregierung, gibt es dafür einen Leitfaden? Werden diese Leitfaden erstellt in den einzelnen Ministerien? Genau.
Weiß ich nicht, kurze Antwort, Frau Höhne, ja. Es gibt Leitlinien für den Gebrauch von KI in der Bundesverwaltung, die auch öffentlich abrufbar sind. Darin enthalten sind zum Beispiel auch Beispiele und Empfehlungen zum Umgang mit den Large Language Models sowie der Frage der Kennzeichnung von Inhalten, die mit KI generiert wurden.
Herr Jessen?
Ja, ein entscheidender Punkt scheint ja zu sein, ob Formulierungsvorschläge, die seitens von KI gemacht werden, dann wortgleich oder annähernd wortgleich in Reden und andere Beiträge des Ministers aufgenommen wurden. Ist so etwas geschehen?
Ich hatte den Prozess ja, der Prozess ist einerseits bei uns auf der Website beschrieben, ich kann den aber auch hier nochmal klarstellen. Erstentwürfe für Reden und Gastbeiträge entstehen immer vom Redenschreibenreferat gemeinsam mit den Leitlinien, die in einem Vorgespräch mit dem Minister festgelegt werden. Wir nutzen KI als Sparringpartner, wir nutzen KI zum Verfeinern von solchen Beiträgen, aber wir lassen jetzt nicht, wenn das die Frage war, gesamte Beiträge von der KI erstellen. Es geht ja immer um die Frage, wie KI genutzt wird.
Richtig, und genau deswegen habe ich die Frage gestellt. Ich finde sie immer noch nicht beantwortet. Ich präzisiere gerne. Es ist ja ein Unterschied, ob ich mir Argumentationen, vielleicht auch struktureller Art, von KI erarbeiten lasse oder ob ich Formulierungen, die als solche KI generiert sind, in den Text einer Rede, der dann von einer sicherlich verantwortlichen Person vorgetragen wird, aber von der KI erstellt wurde. Und mich interessiert, gibt es in Reden oder Beiträgen des Ministers oder anderer verantwortlicher Repräsentanten des Hauses, gibt es Formulierungen, die als solche 1:1 aus KI-Vorschlägen übernommen wurden?
Die Beiträge oder die Textbausteine in den Reden und Gastbeiträgen, die jetzt hier im Raum stehen, sind die originären Gedanken und ist die originäre Haltung des Ministers.
Dann wechseln wir das Thema. Wir bleiben aber weiter themenverwandt. Frau Schmidt-Roschmann, dazu noch mal.
Ganz kurz noch die Nachfrage an Herrn Hille zu den Leitlinien der Bundesregierung. Worin bestehen die denn, beziehungsweise wo stehen sie denn, wenn man sie einsehen kann? Und was bedeutet das denn für die Kennzeichnung der mit KI erstellten Inhalte? Werden die gekennzeichnet? Sollten die von den Ministerien gekennzeichnet werden? Gibt es da eine große Linie?
Für den Inhalt der Leitlinien würde ich nochmal Herrn Druckenthaler bitten. Der kann Ihnen auch den Fundort sozusagen, wo Sie sich das angucken können, nennen.
Sie finden die Leitlinien unter anderem auf der Webseite des Bundesinnenministeriums, weil die damals im März 25, wo es noch kein Digitalministerium gab, von den Kollegen dort erstellt wurden. Die sind aber auch verlinkt auf der BMDS-Webseite. Da gibt es genau, grundsätzlich erlauben diese Leitlinien den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Große Einschränkung ist natürlich Verschlusssachen, die dürfen nicht mit Large Language Models bearbeitet werden. Es gibt da auch Hinweise zu Transparenzhinweise, also zum Beispiel, wenn das für rein interne Verwendung ist, wo dann noch redaktionell nachgearbeitet wird, dann muss das nicht gekennzeichnet werden. Im direkten Bürgerkontakt, wenn eine Verwaltung nach außen gegenüber den Bürgern automatisiert Bescheide erstellt, dann ist das klar zu kennzeichnen. Da gibt es einige Passagen in diesen Leitlinien.
Dann jetzt noch mal weiter themenverwandt Anthropic. Dafür interessiert sich unter anderem Herr Lange.
Ja, tatsächlich, weil Sie, glaube ich, beide zuständig sind ans Innenministerium und ans Digitalministerium. Haben Sie eigene Erkenntnisse zu diesem Anthropic-Vorgang? Und wenn ja, wie sehen die aus? Und wie fällt die Reaktion aus darauf, dass eine amerikanische Behörde praktisch den Zugang zu einem an sich offenen Tool beschränken kann? Was sagt das über die deutsche und europäische digitale Souveränität aus? Danke.
Wir werden diese Entscheidung nicht öffentlich kommentieren. Generell verfolgt die Bundesregierung die KI-Entwicklung auch von sehr wirkmächtigen Tools im Sicherheitsbereich sehr genau. Wir stehen in Kontakt mit Anthropic und anderen Herstellern.
Ja, war ja nur die Frage, weil Sicherheit in der Informationstechnik noch gefragt wäre, als Bundesamt, das ist das Innenministerium. Sie haben nichts.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Nee, gut. Dürfte ich noch einen Zusatz? Entschuldigung, irgendwas,
vielleicht ist es mein Rechner. Ja, ich höre es auch, aber ich kann es nicht ändern.
Vielleicht ist es auch mein Kopf.
Oder man weiß ja nie. Schließe ich aus.
Man weiß ja nicht. Ich wollte nur Herrn Hille fragen, weil künstliche Intelligenz auf dem G7-Thema ist, wenn ich das richtig gelesen habe, ist dieses Thema womöglich anders, das ist auch im Rahmen der Regierungschefs zu besprechen.
Also Herr Lange, ich korrigiere Sie nur ungern, aber zumindest in der Liste der Themenschwerpunkte, die ich gerade beim Thema G7 genannt habe, hier piept und schnarrt es heute aber in einer Tour.
Es kam nicht von draußen, das Piepen, oder?
Also demnach jedenfalls kann ich das nicht sagen. Ich finde das hier auf der Liste nicht, was aber nicht heißt, dass es nicht angesprochen wird, wie das immer so ist. Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Herr Rinke?
Ja, auch zu diesem Thema, Herr Druckenthaler, vielleicht könnten Sie noch mal ein bisschen zumindest erläutern, wo denn die Brisanz dieses Themas liegt. Also die Bitkom zum Beispiel hat heute Morgen gesagt und die EU-Kommission untersucht es, dass ohne diese Nutzung der amerikanischen Modelle ein Wettbewerbsnachteil für die deutsche Industrie entsteht. Jetzt kann man ja zwei Sachen fragen. Erstmal, warum verwendet die deutsche Industrie amerikanische KI-Modelle und keine europäisches? Und warum unterstützt die Bundesregierung nicht den Aufbau eines deutschen oder europäischen leistungsfähigen KI-Modells?
Ja, ich glaube, das tun wir. Das ist auch etwas, was der Digitalminister mehrfach betont, dass wir auf dem Gebiet natürlich souveräner werden müssen und auch eigene KI-Modelle größer machen müssen. Fakt ist aber aktuell, dass bestimmte Modelle den Markt dominieren, die Technologieführer sind, und da wäre es ja auch verkehrt, sich von dieser technologischen Entwicklung abzuschneiden. Also wir fahren hier sozusagen zwei Linien, einmal weiterhin mit Partnern zusammenarbeiten und gleichzeitig aber auch dazu gehört zum Beispiel, die Rahmenbedingungen für KI-Innovationen zu verbessern, also gleichzeitig die eigenen Kompetenzen auf dem Gebiet auszubauen und zu stärken.
Wenn ich kurz nachfragen darf, dass die Organisatoren des Superrechners in Jülich sagen, wenn man den Rechner nur für 3 Monate einsetzen würde, könnte man ein genauso leistungsfähiges Modell hier in Europa entwickeln. Dazu braucht es aber eine politische Entscheidung. Warum macht man das nicht?
Ich kann jetzt diese Äußerung aus Jülich nicht kommentieren, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir alles tun, um auf diesem Gebiet große Fortschritte zu machen. Ich kann hier noch mal erwähnen, auch an die Fusion von Cohir und Aleph Alpha, die hier in der Bundespressekonferenz bekannt gegeben wurde, wo unser Minister sehr aktiv auch im Hintergrund war, auch mit dem kanadischen Counterpart. Ich kann darauf verweisen, dass wir uns eben auf europäischer Ebene dafür einsetzen, auch bei den Regeln ein bisschen mehr Innovationsfreiheit zu gewähren, weil das natürlich den Hyperscalern in die Hände spielt, wenn wir die Regeln zu komplex machen bei uns. Und dass wir sozusagen auch bei eigenen Auftragsvergaben Souveränitätskriterien festlegen. Wir hatten ja vor 2 Wochen auch einen größeren Auftrag über eine KI-Cloud in der Verwaltung an ein heimisches Konsortium vergeben. All das sind Maßnahmen, die dazu beitragen, dass wir heimische Player auf dem Gebiet stärken.
Wir sind an diesem Punkt der Pressekonferenz mit den Themen durch, die von allgemeinerem Interesse waren. Ich habe jetzt noch eine lange Liste von Themen, die jeweils für Einzelne von Interesse sind. Ich sage das nur der Transparenz halber und bitte diejenigen, die bislang gewartet haben, um Verständnis, dass sie im Sinne des Chorgeistes bislang ausharren mussten. Ich würde jetzt versuchen, noch knappe 10 Minuten zu machen. Dann müsste man hier wirklich umbauen für die nächste Veranstaltung und noch versuchen, 1, 2, 3 Fragestellen daran zu bekommen, die noch gar nicht zu Wort gekommen sind, zum Beispiel Frau Lehmann.
Ich hätte eine Frage zum BAföG ans Bundesforschungsministerium. Und zwar der heute erscheinende nationale Bildungsbericht zeigt ja, dass die Chancenungleichheit wieder größer wird. Vor diesem Hintergrund die Frage, gibt es inzwischen eine Einigung auf eine BAföG-Reform und wann ist absehbar, dass die ins Kabinett kommt?
Es hat sich bei uns eigentlich der Stand nicht geändert. Die Ministerin hat sich ja gestern noch mal geäußert. Meine Kolleginnen und Kollegen haben sich letzte Woche geäußert. Auch der Regierungssprecher hat schon Stellung genommen. Also wir befinden uns in intensiven Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung. Und denen kann ich hier nicht vorgreifen.
Können Sie absehen, ob diese intensiven Abstimmungen noch vor der Sommerpause beendet sein werden?
Da geht es unter anderem, wie die Ministerin gestern im Interview auch beim Bayerischen Fernsehen gesagt hat, um beispielsweise Dinge mit dem Gesundheitsministerium, wie die Krankenversicherungsbeiträge dann übernommen werden. Das sind alles Detailabstimmungen, in denen wir momentan stecken. Und dem kann ich einfach nicht vorgreifen.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann Herr Delbs.
Ich habe eine Frage ans Finanzministerium, und zwar mal wieder zum Thema Commerzbank. Da hatte heute Morgen die UniCredit in der Mitteilung, ja, man kann sagen, angedroht, die Sitze im Aufsichtsrat neu zu besetzen oder zu verändern, in dem Sinne, dass sie am Ende in der Lage wäre, das Commerzbank-Management zu feuern. Meine Frage wäre, wie die Sicht der Bundesregierung auf diese Dinge ist. Die Bundesregierung hat ja selbst als Anteilseigner auch die Möglichkeit, den Aufsichtsrat zu besetzen, zum Teil.
Ich bitte da um Ihr Verständnis. Wir äußern uns wie üblich nicht zu hypothetischen Fragen, gerade in diesem Fall mit der enormen Kapitalmarktrelevanz. Ansonsten ist unsere Position ja bekannt.
Darf ich Sie noch fragen, generell zum Vorgehen? Das ist ja jetzt mal wieder ein relativ aggressiver Vorstoß gewesen von Herrn Ortschel. Finden Sie das ein normales Vorgehen oder würden Sie sagen, dass es schon etwas Außergewöhnliches ist?
Das würde ich von dieser Stelle nicht kommentieren. Sie wissen, wie unsere Position ist zu feindlichen Übernahmen. Das haben wir von dieser Stelle und an anderer Stelle deutlich gemacht. Dabei würde ich es belassen.
Dann machen wir weiter bei Herrn Rusch.
Ja, die Frage geht an Herrn Limmer. Laut Bundesjustizminister Hubig arbeite man zurzeit an einem Gesetzentwurf, der die Unterwanderung von Gerichten durch die Wahl von Schöffen verhindern soll. Warum werden dabei potenzielle Rechtsextremisten hervorgehoben und wie will man eine Verfassungstreue gesichert feststellen?
Ja, ich kann auf jeden Fall erstmal bestätigen, dass wir in diesem Bereich an einem Gesetz arbeiten, an einem Entwurf arbeiten. Dazu hat sich die Ministerin ja auch vergangene Woche im RND geäußert. Und in dem Entwurf soll eben klar geregelt werden, dass nur solche Personen Schöffen werden können, die sich verfassungstreu verhalten. Daneben soll der Entwurf auch Regelungen vorsehen, die das Problem der möglichen Blockaden von Schöffenwahlen adressiert. Und weitere Details zu den Inhalten kann ich jetzt noch nicht nennen, weil der Entwurf eben noch in der Ausarbeitung ist.
Nachfrage, wo lagen denn die Defizite der bisherigen Regel oder Regelungen?
Zum Beispiel ist es ja vorgekommen in der Vergangenheit, dass Schöffenwahlen blockiert wurden und es gab eben keine konkrete Regelung, um diesen Zustand adressieren und wie damit umgegangen wird. Und entsprechende Regelungen, also Gesetzeslücken, wollen wir hier schließen.
Dann ist Herr Warwick an der Reihe.
Kanzler Merz hatte am 30. April beim Bürgerdialog in Salzwedel eine krebskranke Frau nach allgemeiner Einschätzung recht rüde abgekanzelt und ihr faktenwidrig eine Falschbehauptung unterstellt. Die Frau hat folgende Entschuldigung vom Kanzler gefordert. In Reaktion hat ihr jetzt das Bundeskanzleramt eine Autogrammkarte zugeschickt. Laut Bundeskanzleramt hat die Frau Tronsch erklärt, sie hätte sich das ausdrücklich gewünscht. Sie selbst widerspricht dem allerdings vehement und sagt, ich habe heute mit ihr telefoniert, sie hat sich niemals eine Autogrammkarte gewünscht, sondern lediglich eine persönliche Entschuldigung des Kanzlers. Herr Hille, könnten Sie nun dafür Aufklärung sorgen? Hat jetzt Frau Tronsch sich tatsächlich, wie vom Kanzleramt behauptet, eine Autogrammkarte gewünscht oder eine Entschuldigung des Kanzlers? Und wenn Letzteres, was hindert den Kanzler daran, tatsächlich diesem Wunsch Folge zu leisten?
Herr Warwick, ich würde die Antwort zweiteilen. Erste Teil nochmal auf das, was Sie skizziert haben, was dort auf dem Bürgerforum passiert sein soll. Der Bundeskanzler hat dort auf Kritik und eine Vorhaltung reagiert. Das haben wir auch an dieser Stelle, glaube ich, mindestens einmal, wenn nicht mehrfach, schon bearbeitet. Und ich denke, das ist ein ganz übliches Vorgehen im Kontakt zwischen zwei Diskutanten, dass man Kritik, die geäußert wird, auch zurückweisen darf, ohne dass man dann gleich wie von Ihnen so zusammengefasst wird. Und das Zweite, Sie wissen, wie wir mit von dieser Stelle mit Gesprächen auf politischer Ebene und auch solchen bilateralen Gesprächen umgehen. Da werden wir nicht aus vertraulichen Gesprächen hier an dieser Stelle berichten und uns nicht beteiligen an irgendeinem Schwarze-Peter-Spiel.
Gut. Noch eine kurze Nachfrage. Frau Tronsch beschreibt die ihr zugesandte Autogrammkarte als klassische Standardkarte, die tausendfach verteilt wird, mit einer aufgedruckten, nicht handschriftlichen Unterschrift. Das Bundespresseamt wiederum spricht von einer persönlichen Unterschrift des Kanzlers. Können Sie uns da noch aufklären? Handelt es sich jetzt um eine aufgedruckte Unterschrift oder eine persönlich erzeugte Unterschrift des Kanzlers?
Herr Warwick, ich komme mir langsam vor wie auf dem, wie heißen die Autogrammsammler auf einer Börse von Autogrammkarten? Also ich werde jetzt nicht hier in eine Exegese von Arten von Autogrammkarten einsteigen. Sehen Sie es mir nach.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung.
für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann geht's weiter bei Herrn Rinke.
Ja, ich hätte ganz gerne gefragt, Bundesregierung, nach den US-Abzugsplänen, die bekannt geworden sind für Europa. Herr Helle, wie besorgt ist die Bundesregierung, dass der Schutz Europas nicht mehr gewährleistet ist, wenn die USA in so großem Umfang jetzt hier militärische Kräfte abziehen, Flugzeuge, Tankflugzeuge etc.?
Herr Rinke, ich weiß nicht genau, auf was Sie jetzt aktuell Bezug nehmen. Wir haben hier ja mehrfach darüber gesprochen, dass sich die USA und die Kräfte in der NATO neu zugeschnitten werden. Das ist, hatten die gerade die Kolleginnen und Kollegen des BMVG ja schon häufiger zu Stellung genommen. Die Überprüfung der weltweiten US-Truppenpräsenz sowie eine mögliche Anpassung in Europa ist lange angekündigt gewesen. Aus Sicht der Bundesregierung liegt die Präsenz von US-Truppen in Europa sowohl in unserem als auch natürlich im amerikanischen Interesse. Wir sind dabei, unsere Präsenz, unseren Anteil in der NATO, wir als Europäer, deutlich zu erhöhen. Wir haben verschiedentlich über das Thema Verteidigungsausgaben gesprochen, aber auch das, was wir an Fähigkeiten zur Verfügung stellen, das waren ja die Ergebnisse des NATO-Gipfels in Den Haag. Und jetzt blicken Sie wahrscheinlich voraus auf den NATO-Gipfel, der Anfang Juli in Ankara, glaube ich, stattfindet, ne? In dieser Perspektive ist das zu sehen. Das ist nichts, was uns jetzt überrascht hat, es sei denn, Sie haben noch mal irgendwie ganz neue Erkenntnisse.
Ja, würde ich ganz gerne nachfragen, das präzisieren, vielleicht auch von Herrn Swistek. Es gab ja Berichte, dass jetzt die USA auch weniger Flugzeuge anmeldet, also statt 154 Flugzeugen der Typen F-15 und F-16 jetzt nur noch 100 bei der NATO anmeldet, Tankflugzeuge, Aufklärungsflugzeuge. Ist das ein Problem aus Sicht des Verteidigungsministeriums oder können europäische Kräfte das ersetzen?
Und Sie? Ja, Herr Rinke, da gilt das, was wir hier üblicherweise sagen zu solchen Medienberichten, das kommentieren wir nicht. Das, was das NATO Force Model insgesamt angeht, die Meldungen haben wir zur Kenntnis genommen. Grundsätzlich ist ja das NATO Force Model ein Rahmen, in dem die Mitgliedstaaten militärische Fähigkeiten für das Bündnis einmelden. Innerhalb dieses Rahmens werden auch in der Folge der Beschlüsse von Den Haag die europäischen Verbündeten eine größere Verantwortung übernehmen, wie ich gerade ja schon skizziert habe. Deutschland wird in diesem Prozess seinen Beitrag leisten und weitere Planungsdetails nennen wir nicht und greifen auch einem weiteren Prozess innerhalb der NATO nicht vor.
Herr Jahn zu dem Thema?
Weil es um die Fähigkeit zur Abwehr von Bedrohungen geht, die Frage, was die Erwartung an das gemeinsame Abwehrzentrum hybrider Bedrohungen morgen ist, an das BMI wahrscheinlich gerichtet, auch wie die personelle Aufstellung sein soll.
Ja, das ist korrekt. Wir eröffnen morgen das gemeinsame Abwehrzentrum Hybrid. Da werden Informationen aus unterschiedlichen Sicherheitsbereichen zusammenlaufen. Zum Beispiel werden dort Sabotage, Desinformation, Staatsterrorismus und transnationale Repressionen beobachtet werden. Die beteiligten Behörden erstellen gemeinsame Lagebilder, tauschen Informationen aus und koordinieren dann die Reaktion darauf. Nur zur Klarstellung, es entsteht da keine neue Behörde. Das ist eine Plattform, die die Fähigkeiten der bestehenden Sicherheitsbehörden bündelt.
Und dann würde ich sagen, eine allerletzte Frage, Herr Bachmann mit der Deutschen Bahn.
Ja, richtet sich ans Verkehrsministerium. Laut einer Analyse der EVG könnte der Einstieg von Italo in den deutschen Fernverkehrsmarkt zahlreiche Städte vom Fernverkehr ausschließen. Wie bewerten Sie das?
Zunächst mal begrüßen wir Wettbewerb auf der Schiene, der Minister auch. Da sieht man, wie attraktiv das deutsche Schienennetz ist. Und zu einzelnen Spekulationen, wie auch die jetzt am Wochenende in den Medien da waren, nehmen wir keine Stellung.
Und die EVG fordert eine politische Einflussnahme bei der Trassenvergabe. Sehen Sie da irgendwie Optionen?
Also das ist ja sehr klar geregelt. Wir haben auf dem deutschen Schienennetz allein im Schienengüterverkehr 257 Eisenbahnverkehrsunternehmen, im Schienenpersonennahverkehr 125 und 34 EVOs im Schienenpersonenfernverkehr. Und zwischen, die können alle ihre Trassen anmelden. Und das ist ja ein bewährtes Verfahren zwischen Infolge und am Ende von der Bundesnetzagentur, die darüber entscheiden.
Mir ist bewusst, dass es noch offene Fragen gibt. Trotzdem bitte ich um Verständnis, dass wir die Pressekonferenz für heute beenden müssen. Sie hören es am Geraschel. Das wird auch nicht besser, da hier schon umgebaut wird, nebenbei bei den Kameras. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss. Thinking of a question.